Der Plan Columbia ist ein 1999 verabredetes und im Juni 2000 vom US-Kongress bewilligtes Zusammenarbeits- und Hilfsprogramm zwischen den Regierungen der USA und Kolumbien. Er zielt auf die Zerschlagung der Drogenkartelle, die vor allem den US-amerikanischen Markt beliefern. Der Plan verpflichtet das mittelamerikanische Land, in dem seit über 40 Jahren ein Bürgerkrieg tobt, den Kampf gegen die Drogen zu verstärken. Kolumbien soll Coca-Felder mit chemischen und biologischen Mitteln vernichten und einen Teil der Streitkräfte zur Drogenpolizei ausbauen. Fast 2,5 Milliarden US-Dollar gehen als Direkthilfe an Kolumbien. Über 80% dieser Summe sind als Militär- und Polizeihilfe ausgewiesen. Für alternative Projekte, die den Coca-Bauern neue Perspektiven eröffnen könnten, sind nur 8% vorgesehen.
Die Flugzeuge kommen hier vorbei und sprühen, bis San Miguel. Hier wenden sie und verschwinden.
Nach den ersten Besprühungen gab es dramatische Momente, als die Schamanen die Dörfer verließen, weil ihre Heilpflanzen nicht mehr heilen konnten. Auch der Chicha, das Hauptnahrungsmittel der Indianer, war nicht mehr zu genießen.
Die Hündchen spuckten Blut. Sie verreckten. Schwarzen Rauch warfen sie herunter. Wir konnten es nicht glauben.
Als sie das erste Mal sprühten, hörte ich die Flugzeuge, die zusammen mit zwei Hubschraubern über den Fluss kamen. Einige überflogen hier die Grenze. Danach hörte ich Angriffe, vielleicht die Guerilla und das Militär, was weiß ich. Überall Schüsse. Die Kugeln kamen bis hierher.
Die Gott aus den Händen fielen. Der Coca-Krieg an der ecuadorianisch-kolumbianischen Grenze. Ein Feature von Iris Disse.
Ein großes Polizeiaufgebot empfängt die Kleinbauern und Indígenas, die in Quito gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und gegen ihre schleichende Vergiftung protestieren. Sie sind aus der abgelegenen Grenzregion zu Kolumbien in die ecuadorianische Hauptstadt gereist. Sie berichten von Flugzeugen, die auftauchten und Gift auf Felder, Tiere und Menschen sprühten. Sie würden von Helikoptern begleitet, aus denen wahllos heruntergeschossen werde. Die Ernten vertrockneten, das Trinkwasser sei vergiftet, die Tiere gingen ein. Unheilbare Krankheiten, Fehl- und Missgeburten nehmen ebenso zu wie die Kindersterblichkeit. Wir wollen Brot und nicht besprüht werden, skandieren sie und stürmen den Kongress. Während seine Kollegen gelangweilt von ihrem Podest herab auf die zerlumpte Landbevölkerung schauen, signalisiert der Abgeordnete Barriga Verständnis.
Sie sagen, das Problem sei Kolumbien. Präzisieren wir. Das Problem ist nicht Kolumbien, es sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika, die das machen. Ich habe untersucht, was die Effekte der Sprühaktionen mit Glyphosat sind. Es ist wahr, die Besprühungen wirken toxisch auf die Menschen. Das ist kriminell. Dasselbe Glyphosat wird in den USA als chemische Waffe gehandelt. Und man weiß, dass dieser toxische Effekt noch nach 40 Jahren Schaden anrichtet.
Am Ende seiner langen Rede erklärt der Abgeordnete den Bauern, auch er und die Regierung seien machtlos gegen die USA. Und dass man deshalb leider nichts machen könne.
El problema de nuestro país es que hay un buen sector de población que está totalmente excluida.
Das Problem unseres Landes ist, dass ganze soziale Schichten ausgeschlossen sind, von Gott und den öffentlichen Mächten verlassen. Da es Leute ohne politische oder wirtschaftliche Bedeutung sind, die wehr- und rechtlos und weit weg leben, existieren sie weder für die Autoritäten noch für die Regierung. Man kümmert sich nur um die großen Städte und nicht um Grenzgebiete, nicht um Bauern, Siedler und Indianer, die weit weg von den Machtzentren leben.
Der Menschenrechtsanwalt Raúl Moscoso hat sich der Bauern im Grenzgebiet angenommen und den Präsidenten sowie einige Minister verklagt. Das Recht der Bürger auf Schutz, auf Gesundheit und eine gesunde Umwelt sei gebrochen worden. Dieser Klage wurde im Dezember in erster Instanz stattgegeben. Geändert hat sie nichts. Für die Grenzregion gibt es keine nachhaltigen Entwicklungsprogramme, aber 46 Millionen Dollar für die militärische Befestigung dieser Zone. Nachdem in den 60er Jahren im Amazonasbecken Öl gefunden wurde, hängt die gesamte Ökonomie Ecuadors an der Erdölproduktion. Das hat das Land nicht reicher, sondern nur abhängiger von der Weltbank und internationalen Konzernen gemacht. Ecuador ist heute 10-mal höher verschuldet als vor 30 Jahren. Das Öl wird unter Druck sehr billig abgegeben. Ein Barrel Coca-Cola, das aus den USA eingeführt wird, kostet 6-mal mehr als ein Barrel Öl, das dorthin exportiert wird. José Reyes, der Präsident der ecuadorianischen Kleinbauernorganisation in der Grenzregion, sieht einen Zusammenhang zwischen den Ölinteressen und der rücksichtslosen Entlaubungspolitik.
In el gobierno nacional, en la reunión con el Congreso y en la reunión con la Cancillería, le cambié el nombre del Plan Colombia, donde dije el nombre es Plan de los Estados Unidos para Colombia.
Ich habe in einer Besprechung der nationalen Regierung und des Kongresses den Plan Colombia umbenannt in amerikanischer Plan für Kolumbien, weil Kolumbien von den USA dominiert wird. Was haben die vor? Der Bauer zieht weg, weil er nicht mehr ernten kann. So wird die Region frei. Zum Beispiel kann man eher das Öl ausbeuten. Sie wollen die Campesinos aus Kolumbien und Ecuador weghaben, damit sie mit diesem Gebiet machen können, was sie wollen. Wenn die ecuadorianische Regierung weiter den Plan Colombia unterstützt und nicht das eigene Grenzgebiet, werden sich viele ecuadorianische Jugendliche der Guerilla oder den Paramilitärs anschließen oder eine ecuadorianische Guerilla bilden, da sie hier keine Chance haben ohne eine soziale Entwicklung.
De las guerrillas o conformar grupos guerrilleros ecuatorianos para conseguir la vida, porque aquí no hay producción, aquí no hay desarrollo social.
Vor 3 Monaten seien die Flugzeuge zum letzten Mal gekommen, erzählen die Bauern im Dorf direkt an der Grenze zu Kolumbien. Sie hätten Krankheiten und Unglück gebracht. Tage haben wir für die Fahrt durch scheinbar endlosen Dschungel gebraucht, vorbei an verstreut liegenden Finkas und kleinen Dörfern. Die Indigenas ermuntern eine Frau, ihre langen Hosen auszuziehen. Das Geschwür auf dem Oberschenkel ist riesig. Der Präsident der regionalen Indigena-Organisation steht dabei und schimpft über die Mächtigen. Die glauben wohl, wir seien Tiere, sagt er. Hier im Dorf sind 9 Kinder gestorben. Am Rio San Miguel, dem Grenzfluss zwischen Ecuador und Kolumbien, treffen wir den 12-jährigen Franklin. Er führt uns zu einem Friedhof, ein kleiner gerodeter Platz auf einem Hügel im Dschungel, umgeben von hohen Bäumen mit roten Blüten. Franklin kniet vor einem der kleinen weiß bemalten Holzkreuze nieder und liest.
Falleció el 30 de julio Carlos Manuel Castillo, el 2001. Es un amigo mío. Amigo es por abajo, vive. Él falleció por enfermedades del Plan Colombia.
Am 30. Juli 2001 starb Carlos Castillo. Er ist mein Freund. Da unten lebt er. Er starb an der Krankheit Plan Colombia.
Let me just start by Plan Colombia, you all know, is a plan to bring peace to Colombia, and it's a Colombian plan.
Der Plan Colombia ist ein kolumbianischer Friedensplan.
Bevor Christy A. Kenny amerikanische Botschafterin in Ecuador wurde, arbeitete sie als Fachfrau für internationale Drogenpolitik.
How is Ecuador affected? They've got a long border with Colombia, a long porous border.
Wie ist Ecuador betroffen? Es hat eine lange Grenze mit Kolumbien, eine sehr arme Grenze. Schwarzhändler und Guerilla kreuzen in beide Richtungen, Flüchtlinge kommen rüber. Ecuador muss seine Grenze dicht machen für kriminelle und drogenhandelnde Elemente und seinen Leuten eine bessere Entwicklungschance geben, damit sie nicht auf illegales Einkommen angewiesen sind.
In dem ecuadorianischen Grenzdorf regnet es in Strömen. Die Bauern warnen uns vor einer Exkursion auf die kolumbianische Seite. Dort seien in letzter Zeit immer wieder Ausländer entführt und Journalisten von den Paramilitärs erschossen worden. Mit einem Kanu überqueren wir den Grenzfluss. Auf kolumbianischer Seite treffen wir auf eine Coca-Bäuerin und ihren erwachsenen Sohn. Sie empfangen uns freundlich auf der Veranda ihres bescheidenen Holzhauses. Staatliche Unterstützung, um von der Landwirtschaft leben zu können, die hat ihnen noch niemand angeboten.
Warum wir Coca pflanzen? Um zu überleben. Alle Fincas haben ihr Coca-Labor. Wenn du einen Sack Bananen verkaufen willst, musst du in die Stadt, den Transport bezahlen und verkaufst oft nichts. 20 Gramm Coca verkaufst du sofort. Ein Gramm Pulver kostet 3.000 Pesos.
Das ist ein Dollar. Wir gehen über die Felder. 3 Monate nach der letzten Sprühaktion sieht man wieder viel Grün. Der Schein trügt. Das Gift bleibt im Boden. Die Bäuerin öffnet mit der Machete Yuca grüne Bananen und Maisstauden. Sie sind innen verfault. Zwischen den Nahrungspflanzen die Coca-Büsche. Einige mit den roten Samenkapseln, eine Coca-Pflanzenschule, einige große Büsche. Und dann eine Zone, wo alles verdorrt ist. Das ist die Schneise eines Sprühflugzeuges. Doch selbst auf diesem vergifteten Boden wächst das anspruchslose Coca, ganz im Gegensatz zu Obst und Gemüse.
Ich komme gerade vom Arzt. Die Sprühaktionen machen einen fertig. Kopfschmerzen, Fieber. Man kann nichts essen, bekommt Durchfall und für die Kinder ist es noch schlimmer. Schau, die wird mir sterben, so dünn ist sie. Manchmal haben wir nichts mehr zu essen, keine Bananen. Dann schneiden wir eben die besprühten ab und essen die. Gestern war ein Freund da. Er sagte, oh, da kommen sie wieder und sprühen. Den Mais, der sowieso nicht mehr gut wächst, den vergiften sie aufs Neue. Ich bin alleine mit 7 Kindern. Mein Mann hat man mir vor 2 Monaten getötet. Wer? Was weiß ich, sie kamen her, tamtam, so.
Häufig höre man in der Nacht Schießereien, erzählt sie. Man könne sich dann nur ruhig verhalten und hoffen, dass es nicht die eigene Finca trifft. Wer mit wem, warum kämpfe, wisse man schon lange nicht mehr. Ob sie nicht weggehen wolle, fragen wir.
Hier gehe ich nicht weg, bis ich sterbe.
Meine Aufgabe ist die Arbeit mit den Kofan-Indianern. Das sind die Ureinwohner von Sucumbíos. Es gibt im Ganzen etwa 900 Kofan-Indianer noch, wobei etwa 600 in Sucumbíos leben und 300 in Kolumbien.
Die Krankenschwester und Hilfsmissionarin Magdalena Blaser arbeitet seit 26 Jahren mit den Indios in der Grenzregion.
Es gibt eine Gruppe, die in einem Gebiet in Kolumbien gelebt hat, dass es nicht mehr möglich war, dort weiter zu existieren. Und die sind dann zu einer Gemeinde in Ecuador gekommen und sind jetzt dort voll integriert. Also die haben erzählt, dass ganz am Rand ihres Reservats Bomben niedergefallen sind. Sie haben es dann erklärt, es fiel wie Feuer vom Himmel. Cayo Candela del Cielo. Und das machte ihnen sehr Angst. Und sie hörten auch von Menschen, die umgebracht wurden. Und das bewog sie dann zu fliehen. Solange das keine Gerechtigkeit im Land da ist, solange das die Händler die Marktpreise diktieren, die ganze Globalisierung von den Staaten her jetzt das ganze Leben eigentlich in einem Land manipuliert, solange das die Reichen einfach zu ihren Gütern kommen wollen und nichts für die Landleute gemacht wird, solange braucht eigentlich der Campesino oder der Indianer die Coca-Anpflanzungen, um eben überhaupt überleben zu können.
Magdalena Blaser versucht, zwischen der städtischen Welt Ecuadors und der Welt der Indios zu vermitteln. Sie hält die Eltern an, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Aber sie ermuntert sie auch, die eigene Kultur zu erhalten, die Sprache, ihre Heilmethoden und ihre Rituale.
Ein Padre hat mit einem Campesino gesprochen und ihn gefragt, ja, sag mal, warum pflanzt du denn die Coca an? Du weißt ja, dass das viele Probleme gibt. Und er hat ihm dann gesagt, ja, Padre, was meinst du? Wenn ich 2 Tage zu Fuß vom nächsten Marktplatz wegwohne und dann mit dem Pferd 2 Tage 4 Maissäcke auf den Markt bringen muss und davon vielleicht 3 oder 4 Tage leben kann. Oder ich spaziere mit einem kleinen Säckchen, so elegant, und kann dann vielleicht 1 Monat oder 2 Monate davon leben, meinen Kindern eine gute Ausbildung geben, ich kann Medikamente für die kranke Familie kaufen, ich kann mein Haus verbessern, ich kann meine ganze Lebenssituation verbessern. Was würden Sie dann machen?
Auf ecuadorianischer Seite wird kein Coca angepflanzt. Trotzdem kommt auch hier mit den Flugzeugen der Hunger.
Todo se ha quemado así, mire. Como ya se comienza la planta cubre a ser, se florece y comienza ya a hacerse negro, eso así. Como ve, está viendo ahí eso.
Alles ist verbrannt, sagt die Bäuerin. Die Yuca wächst, blüht. Danach wird alles schwarz und man kann sie wegwerfen.
Igual esta papaya vea.
Mit der Papaya und dem Mais sei es nicht anders, ergänzt ihr Mann. Es scheint, als ob sie reift, aber dann bekommt sie weiße und schwarze Flecken, wird wie dicke Suppe und
fault.
Eine andere Bäuerin zeigt uns ein Monsterküken. Die Augen sind weggeätzt, es hat kaum noch Federn.
Die Küken sterben auch, sie haben Ausschlag. Das gab es vorher nie. Am 4. Oktober haben sie uns besprüht. Und am 7. ging es los mit den Krankheiten bei Menschen und Tieren.
Marta Leon, eine junge, kräftige Bäuerin, zeigt uns, umringt von 5 Kindern und mit ihrem kranken Baby auf dem Arm, ihre verwüsteten Bananenanpflanzungen und den vergifteten Brunnen.
Hasta acá venían los aviones funigando, haciendo tantas funigaciones, hasta todita las plantas se morían, los verdes, todos los verdes, todo lo que sembramos se moría, arroz, todo, no teníamos cómo comer, ni cómo por eso, ni cómo mantenernos, porque tantas funigaciones que nos hacían.
Von da kamen die Flugzeuge. Alles haben sie besprüht. Alle Pflanzen starben, alles, was grün war, alles, was wir gesät haben, Reis, alles. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir können nicht mehr überleben. Krankheiten kommen. Uns sterben die Kinder weg. Wir können sie nicht heilen.
Lo dijo una enfermedad. Nosotros del café vivimos y si no tenemos cómo salir, se nos mueren los hijos, nos morimos nosotros porque no tenemos cómo hacerlos curar.
Sie hebt den Rock und zeigt einen hellen Ausschlag auf den Oberschenkeln. Hautpilz. Auch die Kinder sind infiziert.
Los niños también están enfermos con esta enfermedad que se llama hongo a las piel.
Am nächsten Morgen brechen wir um 5 Uhr auf, um Marta Leon ins nächste Krankenhaus in der Erdölstadt Lago Agrio zu begleiten. 4 Stunden gehen wir über schlammige Wege durch den Dschungel. Das Grün wird nur durch verstreute Holzhäuser unterbrochen, die von kleinen Feldern umgeben sind. Hier besitzt nur eine ein Auto mit Ladefläche. Er nimmt uns schließlich gegen Entgelt bis zur Straße mit. Man riecht die schmale Schotterstraße, bevor man sie sieht. Sie wird mit einem stinkenden, hochgiftigen Abfallprodukt der Ölförderung besprüht, damit es nicht so staubt und die Regengüsse den Belag nicht so leicht wegschwemmen. Nach 1 Stunde kommt endlich der Bus. Er fährt die Strecke 3-mal am Tag. Einen Fahrplan gibt es nicht. Gegen 2:30 sind wir im Krankenhaus. In einer schmutzig-weißen, fensterlosen Halle mit Neonlicht warten viele Mütter mit ihren Kindern. Wenn wir Pech haben, kommen wir heute gar nicht mehr dran, und Marta. Geld für eine Übernachtung in der Stadt hat sie nicht und krankenversichert ist keiner von den Indios und Kleinbauern.
Vor einem Jahr begannen die Sprühaktionen. Zuerst kamen die Kinder vermehrt mit starken, pilzartigen Hautproblemen. Seit kurzem nehmen schwere Lungenentzündungen drastisch zu. Gleichzeitig wirkte das Penicillin nicht mehr, das wir in dieser Provinz sonst in solchen Fällen einsetzen. Fieber, Husten, Sekretionen. Wir mussten mit Schläuchen den Eiter absaugen.
Habían muchos de estos pacientes que en realidad, como en el territorio ecuatoriano, pues hay gente pobre igual como en Colombia, que no tenían dinero para poder.
Viele, die herkommen aus Ecuador oder Kolumbien, haben kein Geld für die Behandlung. Das Hospital versuchte trotzdem zu helfen.
Cierta medicación para tratar a estos pacientes en los pocos que se pudo manejar.
Wir begleiten den Kinderarzt auf seiner Visite. Die Kinder liegen in trostlosen Zimmern, deren Fenster vergittert sind unter ihren Moskitonetzen. Ein Baby weint auf dem Arm der Mutter. Der Brustkorb hebt und senkt sich viel zu schnell, so als würde es hecheln statt atmen.
Diese Kontraktionen produziert der Thorax. Das heißt, das Kind hat eine schwere Lungenentzündung.
Ein ungefähr 2-jähriges Mädchen am Tropf. Es ist entsetzlich mager. Das Gesicht scheint nur noch aus Augen zu bestehen.
Hier ein normaler Thorax. Das Kind hat mehr Probleme mit Durchfall. Das kommt vom vergifteten Trinkwasser.
Rafael Zapata, der Leiter des Krankenhauses, ist sicher, dass all diese Erkrankungen auf die Sprühaktionen zurückzuführen sind.
Wir sprechen von einer Vergiftung im menschlichen Körper. Sie behaupten, was sie machen, sei nicht gefährlich. Aber in Wirklichkeit muss ich feststellen, dass viele Kinder starke Kopfschmerzen haben, Probleme der Atemwege und extreme Störungen. Wenn man das Zeug einatmet, kann es da nicht zu Zellmutationen kommen? Das frage ich mich. Und das fragt die Bevölkerung. Wir sind doch keine Versuchskaninchen. Wir befinden uns am Anfang des 3. Jahrtausends. Da ist es unmöglich, dass solche Dinge geschehen, so wie früher, dass jemand eine Bombe wirft und die Menschen still und heimlich tötet oder an Menschen herumexperimentiert mit radioaktiven Substanzen oder irgendwelchen Sprühaktionen. Das darf es nicht geben.
What am I doing here? I'm making a documentary about US military aid to Colombia and the human effects of that.
Was ich hier mache? Ich mache einen Dokumentarfilm über die Militärhilfe in Kolumbien und die Auswirkungen dieser Hilfe auf die Menschen. Militärhilfe möchte ich in Anführungszeichen setzen, denn Militärhilfe hilft niemandem außer den USA, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Die Kosten sind sehr hoch für die Menschen, die in Kolumbien und den umliegenden Ländern leben.
Ron Smith ist Dozent für Dokumentarfilm in Kalifornien. Seit einem Jahr dreht er einen Film über die Auswirkungen des Plan Colombia und bereist dabei ganz Kolumbien.
So what I was able to see is that every morning in Puerto Asís, 9 helicopters would take off.
Was ich beobachtet habe, jeden Morgen starten in Puerto Asís 9 mit Maschinengewehren ausgerüstete Helikopter, um die mit Glyphosat beladenen Sprühflugzeuge zu eskortieren. Als wir loszogen, um die Felder zu sehen, die besprüht wurden, laut US-Botschaft waren das große Kokainfabriken, sahen wir, dass die meisten Coca-Felder nicht mehr als 3 Hektar maßen. Sie gehörten kleinen Familien. Und so wurden alle Lebensmittelpflanzen mit zerstört. Die Yucca, der Mais, die Bohnen. Alles wurde von diesen Flugzeugen zerstört.
In addition, all the food crops were being destroyed as well. The yucca, the mais, the beans, everything was being destroyed by these planes. And
And there were also several farmers who we met who had no coca whatsoever.
Außerdem hatten einige Farmer überhaupt kein Coca angebaut. Das ist ein Widerspruch. Man sagt, die Sprühaktionen zielten sehr genau auf spezielle Gebiete. Aber wir sahen, dass in den betroffenen Regionen alles besprüht wurde. Wir konnten beobachten, wie die Leute anfingen zu hungern und die Dörfer und Städte verließen, weil sie dort nicht mehr leben können.
And when we were there, we could even see the hunger beginning and people leaving the cities and the villages because they had no way to survive. When you see some of the footage of the helicopters flying over the crops.
Wenn die Helikopter über die Felder flogen, schossen sie wild runter auf die Felder und in den Dschungel. Wenn du mit großer Geschwindigkeit und in großer Höhe fliegst, kannst du nicht sehen, was du triffst. Vielleicht eine Kuh, vielleicht einen Vogel oder einen Bauern. Die unten verstehen nicht, warum auf sie geschossen wird. Es macht ihnen Angst. Klar, sie können getötet werden.
In Kolumbien herrscht seit 40 Jahren Bürgerkrieg. Auf dem Land gewann vor allem die Guerilla-Bewegung Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Einfluss. Heute kontrolliert sie große Regionen im Süden des Landes. Die FARC entstand ursprünglich aus einer Gruppe von Kleinbauern, die wegen der ungerechten Landverteilung zu den Waffen griffen. Inzwischen sind die politischen Ziele in den Hintergrund getreten und die FARC entwickelte sich zu einer Organisation mit Geschäftszweigen im Drogenhandel oder im organisierten Kidnapping. Trotz ihrer kriminellen Aktivitäten genießt die FARC Sympathien bei der notleidenden Bevölkerung. Auch im ecuadorianischen Grenzgebiet.
Bei der letzten Überschwemmung hungerten wir. Da gab es Hilfe von der FARC, nicht aus Ecuador. Sie brachten Essen. Und auch nach den Besprühungen kamen die von der FARC und brachten hierher Essen. Einen Monat und 14 Tage lang habe ich von denen gelebt. Den ecuadorianischen Behörden ist der Bauer doch egal. Aber die kamen her. Ich sage, ich habe jetzt nichts mehr zu essen, nur ein bisschen Reis noch. Gut, Bruder, nimm, kein Problem. Ohne zu fragen, einfach so. Wenn man dich angreift, sag Bescheid, Companiero, wir schützen dich. Danke, sage ich, ist nicht nötig. Ich habe hier keine Feinde.
Si alguna cosa hay que limpiar, avise compañero. Pues dije yo, no tengo ni enemigos aquí.
Die Großgrundbesitzer reagierten auf die Guerilla-Bewegung mit der Gründung einer Privatarmee, den Paramilitares. Die Bewegungen splitterten sich auf und im Laufe der Jahre kam es bei den unterschiedlichen illegalen Gruppierungen zu dramatischen Eskalationen von Gewalt. Die Paramilitares seien von ecuadorianischen Offizieren, von ehemaligen US-Militärs und von Söldnern ausgebildet worden, sagt der Militärwissenschaftler George Brito.
In diesem nicht konventionellen Krieg muss das Militär operieren können, ohne dass es zu viele Zivilisten im Operationsgebiet gibt, damit es danach nicht wegen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung angeklagt wird.
De crímenes contra la misma población civil. Entonces los paramilitares cumplen esa misión sucia.
Die Paramilitares machen die Schmutzarbeit. Sie terrorisieren die Zivilbevölkerung in Gebieten, wo operiert werden soll, damit sie weggehen. Und so kann das Militär seine Arbeit machen.
En este caso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Ejército de Liberación Nacional, para entrar directamente en operaciones militares.
Nach offiziellen Schätzungen kamen im letzten Jahr 30.000 Menschen in Kolumbien bei solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen ums Leben. Militär, Paramilitär und die Guerillagruppen bekämpfen sich mit immer mehr und immer moderneren Waffen. Sie werden vor allem in den USA gekauft und dort wird auch der größte Teil der Milliardengewinne im Drogengeschäft umgesetzt. Für Ex-Oberst Brito ist es daher nicht erstaunlich, dass der Plan Colombia sein eigentliches Ziel verfehlt hat.
No hay menos droga, más bien al contrario, creo que después de 10 años de fumigaciones, 10 años de una serie de campañas, el número de hectáreas se ha duplicado. Se ha duplicado. ¿Por qué? Porque mientras existe el gran mercado norteamericano, la oferta también seguirá subiendo.
Es gibt nicht weniger Drogen. Im Gegenteil. Seit 10 Jahren gibt es eine Serie von Anti-Drogen-Kampagnen und Sprühaktionen. Und die Hektarfläche für den Coca-Anbau hat sich verdoppelt. Warum? Solange es diesen großen nordamerikanischen Markt gibt, steigt auch das Angebot.
Ecuador war bisher ein friedliches Land. Doch mittlerweile schwappt die kolumbianische Gewaltwelle über die Grenze. Kleinbauern, Indios und Mitglieder der Guerilla fliehen vor den Paramilitares und den Sprühaktionen nach Ecuador und verlegen so den Kampfplatz dorthin.
Hermano ecuatoriano que vives en las provincias orientales de Napo, Sucumbíos y Orellana,
informa la presencia de personas extrañas que lleven armamento y entren a tu casa, comunidad o negocio. Ellas no pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Ex-Coronel George Brito wurde in Ecuador als linker Militärführer und Theoretiker bekannt. Er ist davon überzeugt, dass der Kampf gegen die Drogen den USA nur als Vorwand diente, ihren Einfluss in den Andenländern auszudehnen.
El asunto es que desde el punto de vista de la estrategia norteamericana, la única forma legítima.
Nach der US-Strategie ist die einzige legitime Form, sich internationale Unterstützung zu sichern, der Kampf gegen die Drogen.
De todos los países era la lucha contra las drogas. ¿Por qué?
Warum? Es gibt internationale Abkommen, in denen festgelegt ist, dass Drogen eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Das ist eine Tatsache. Das konnte von keinem Land in Frage gestellt werden. Und man konnte dieser Position nicht die Unterstützung verweigern. Aber dahinter steckt der Plan, die regionalen Störfaktoren zu eliminieren. Die bewaffneten revolutionären Befreiungsstreitkräfte Kolumbiens, FARC und die Volksbefreiungsarmee ELN konnte man 40 Jahre lang nicht besiegen. Das ist für die Strategie der USA im Hinblick darauf, dass die amerikanische Freihandelszone ALCA eingeführt werden soll, ein starkes Hindernis.
ALCA. Acuerdo de Libre Comercio para los Americas nennt sich die geplante Freihandelszone für ganz Amerika von Patagonien bis Kanada. In so einem ungeschützten Raum hätte die Kleinindustrie der lateinamerikanischen Staaten gegen die nordamerikanischen und internationalen Konzerne keine Chancen.
Los recursos no voy a estar 35% en la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, la cuenca especialmente el Amazonas están el 33-35% de las reservas de agua dulce del planeta.
Außerdem im Amazonas und Orinoco Becken befinden sich 35% der Weltsüßwasserreserve. Das Gebiet ist eine Reserve für die Artenvielfalt und für die Sauerstoffproduktion. Sie haben die Amazonasregion schon markiert als ein globales Interessengebiet, das das Überleben des Planeten sichert. Wenn die UNO zerbricht, wird automatisch eine multinationale Macht die Kontrolle übernehmen.
Als der Spanier Adolfo Maldonado als junger Tropenarzt in den Ölregionen des Amazonas arbeitete, konnte er die Vergiftungen der Menschen, die dort lebten, nicht heilen. Er entschied sich, die Praktiken der Ölfirmen zu untersuchen, die für diese Vergiftungen verantwortlich sind. Er schloss sich der Umweltorganisation Acción Ecológica an, die in Ecuador Umweltschäden aufklärt und auch die Folgen der Besprühungen im Grenzgebiet untersucht.
Estas personas hicimos unos análisis de sangre, hicimos la prueba de la cometa y la prueba de fragilidad cromosómica.
Wir entnahmen diesen Personen Blutproben und machten Analysen der Brüchigkeit ihrer Chromosomen. Wir können feststellen, dass die krankhaften Abweichungen der Chromosomen zum Normalzustand 17 Mal höher sind als in Bevölkerungsgruppen, die nicht besprüht wurden. Das heißt, die Anfälligkeit für Krebs, Fehlgeburten und angeborene Krankheiten in dieser Region wächst.
US-Botschafterin Christy Kenney widerspricht dem, was Adolfo Maldonados Untersuchungen nahelegen.
Die chemische Substanz Glyphosat wird weltweit in landwirtschaftlichen Gebieten gesprüht. In Kalifornien wird Glyphosat 13 Mal häufiger eingesetzt als in Kolumbien. Selbst wenn Leute in Kolumbien mit dem unverdünnten Stoff arbeiten, wir sprühen aber zu 75% Wasser, kann es höchstens zu leichten Augenirritationen kommen.
Das ist die Falle in den Studien zu Glyphosat. Berichtet wird nur über das reine Glyphosat und nicht über das Produkt, das wirklich gesprüht wird. Das, womit gesprüht wird, besteht aus einem Cocktail aus Glyphosat, Poea und Cosmoflux 411.
El glifosato se sabe que es una sustancia que produce algunos estudios recientes hechos en Suecia.
Von der Substanz Glyphosat weiß man aus schwedischen Studien, dass sie die Entstehung von Lymphdrüsenkrebs und Stoffwechselkrankheiten begünstigt, sowie Haut- und Schleimhäute stark irritiert.
Y se ha visto también que es un fuerte irritante de piel y de mucosas. El Poea es un surfactante.
Poea verstärkt die Effekte des Glyphosats. indem es die Oberhaut der Blätter zerstört und so das Glyphosat besser in die Pflanzen eindringen. Poea alleine produziert bereits Veränderungen im zentralen Nervensystem, in den roten Blutkörperchen, in den Nieren und in der Leber. Und es ist
krebsfördernd.
Das erinnert uns an die Erzählung einer Quichua-Indianerin, die am Rio San Miguel lebt. Etel Calpucha saß auf der Treppe, die zu ihrem Holzhaus führt. Hinter ihr die Zwillinge, 4 Jahre alt, mit steinernen Gesichtern und herabgezogenen Mundwinkeln.
9 Uhr abends begann die Kleine plötzlich Blut zu erbrechen. Ich wusste nicht, wieso. Das ging bis 3 Uhr morgens. Um 5 Uhr bekam sie hohes Fieber. Am Morgen ließen wir sie untersuchen und man sagte mir, das Kind sei vergiftet und man wisse nicht mit was. Man hat ihr Medikamente gegeben, Brechmittel. Das Kind war ja erst 1 Jahr und 2 Tage alt. Ich habe ihm das Mittel gegeben. Doch nachmittags ist es schon gestorben. Keine 24 Stunden hat es durchgestanden. Die Sprühungen waren im Dezember. Im Januar ist es gestorben, keine 8 Tage später. Ich habe Angst, denn ich bin wieder schwanger.
2 Monate nach diesem Gespräch sei auch einer der Zwillinge gestorben, erzählt Alfredo Maldonado. Die USA fordern, nicht auf ihre Gesundheitsgefährdung hin ausgetestete Mikroherbizide im Kampf gegen die Drogen einzusetzen. Unter anderem Fusarium oxysporum EN4, einen genetisch veränderten Schimmelpilz. Die US-Administration bestreitet allerdings, dass dieses Präparat bereits eingesetzt wird. Wir bitten die amerikanische Botschafterin um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen.
There is a big occupation in the world about the Fusarium oxysporum EN4. You've heard about it?
No.
No.
I can't help you with that.
Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen.
Sorry, I won't answer a question on that, because my question will be, I have no idea.
Entschuldigung, ich kann keine Fragen beantworten, zu denen ich nichts weiß.
Lo que pudimos constatar fue la presencia en todos de una alta incidencia de fusarium.
Was wir beweisen können, ist ein breites Vorkommen von Fusarium. Ob es sich um Fusarium oxysporum handelt, kann man nur in Laboratorien der USA und Argentiniens herausfinden. Hierzulande kann man nur Fusarium nachweisen. Etwas macht uns stutzig. Es gibt eine Auffälligkeit. Fusarium kann man natürlicherweise auf Wurzeln finden und im Boden, aber nicht überall auf der Pflanze, den Stängeln, den Blättern und das auch noch generell verbreitet in der ganzen Gegend. Wir haben den Verdacht, dass mit 2 Mitteln gesprüht wird, dem Cocktail und dem Fusarium oxysporum. Die Bauern berichten von 2 Sprüharten. Einmal mit einer klaren Flüssigkeit wie Tautropfen, die über Pflanzungen und Personen fällt, und dann eine dunkle, kaffeefarbene Substanz, die die Haut irritiert und starkes Jucken produziert.
Y la otra era una sustancia oscura de color café que te rosa y que en el momento en que caía sobre su cuerpo les producía una fuerte comezón, una irritación de la piel.
Für Oberst AD George Brito steht fest, dass die USA das kolumbianisch-ecuadorianische Grenzgebiet als großes Versuchslabor missbrauchen.
Dentro de un proceso y el diseño y el desarrollo de armas biológicas.
Die Länder, in diesem Fall die USA, müssen im Prozess der Entwicklung und des Designs einer neuen biologischen Waffe die Effektivität in einem realen Umfeld erproben. Man wirft die Waffe ab, beziehungsweise in diesem Falle sprüht man sie, um ihre Wirkung auf Pflanzen und Personen zu testen. Es geht um eine aggressive und weitgehende Anwendung im Hinblick auf ihre Interessen, nämlich die Zerstörung der Koka- und Mohnfelder weltweit.
Y de mayor espectro a nivel mundial desde su punto de vista de interés de destruir las plantaciones de coca o amapola en todo el mundo.
Si fuera el Fusarium oxysporum.
Wenn wirklich Fusarium oxysporum gesprüht wird, das ist ein Pilz. Das Amazonas- und Orinoco-Becken ist eine feuchte Gegend, sodass die mögliche Verbreitung in dieser Zone zu einer katastrophalen Situation führen kann. Die Dimension der Zerstörung ist nicht vorstellbar.
Nina Pacari war bis August 2003 Außenministerin in Ecuador.
die erste indianische Außenministerin Lateinamerikas. Man muss verstehen, dass das Drogenproblem nicht nur ein Problem der Länder ist, die sie anbauen oder durch die sie geschleust werden, wie Ecuador. Es ist auch ein Problem der Konsumentenländer, wie der USA und der entwickelten Staaten. Ich glaube, man muss diese Probleme zusammen sehen.
Als wir bei unserem Besuch in den abgelegenen Dörfern am Rio San Miguel unsere Aufnahmegeräte einpacken, fragt uns ein Bauer voller Hoffnung: Und, wenn die Leute in Deutschland das jetzt hören, was machen sie dann?
Die Gott aus den Händen fielen. Der Coca-Krieg an der ecuadorianisch-kolumbianischen Grenze. Ein Feature von Iris Disse. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. O-Tonaufnahmen: David Höhner und Iris Disse. Es sprachen Isis Krüger, Reinhard Virchow, Claudia Mischke und Bruno Winzen. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Genia Hoppenrath. Regie: Thomas Wolfertz. Redaktion: Hermann Theissen.